ARD Sounds.
NDR Info. Intensivstation.
Willkommen zu dieser Ausgabe der Satire-Show Intensivstation. Willkommen zum Blick zurück nach vorn mit Stefan Fritsche.
Was dem umgibt, das habe ich nicht. Das hat eine Aura, er hat einen extrem großen Namen.
Ja, danke, Julian Nagelsmann. Ich hätte es anders ausgedrückt, aber hey, kaufe ich auch so. Also der Monat Mai ist ja nun auch schon rum. Ein richtiger Wonnemonat war es nun weniger, eigentlich so gar nicht. Aber die FDP ist wieder da.
Also wir müssen mehr Milliardäre produzieren und nicht weniger, denn wir machen Arme nicht dadurch reicher, dass wir Reiche arm machen.
Ach wie schön, ich freue mich richtig. Die FDP ist wieder da und nicht nur das, Wolfgang Kubicki auch. Und eigentlich beide zusammen.
Ich nehme die Wahl an und ich spüre die Bürde der Erwartungen.
Die Bürde der nur 59 ein bisschen Prozent Wahlergebnis. Weil so kurz vor der Krönung noch Agnes Strack-Zimmermann reingrätschte und ihm 39% abnahm. Sei es drum, Kubicki ist es jetzt und die Partei schon gespalten. Auch wegen Kubickis Andeutung zur AfD.
Und wer auch nur ein Hauch kokettiert mit der AfD, nennen sie es Brandmauer, nennen sie es Tralala oder Gartenhecke, wird mich auf der Zinne haben.
Ich glaube, da hat man lieber einen Gerichtsvollzieher im Haus als Frau Zimmermann auf Zinne. Das wird noch spannend. Also die FDP ist wieder da, irgendwie. Und alle Fragen an Kubicki im Vorfeld sind ja jetzt egal.
Haben Sie ein Alkoholproblem, Herr Kubicki?
Ich kann mit solchen Etiketten nichts anfangen, aber ich trinke gern ein Gläschen Wein, alleine um den deutschen Winzern zu helfen. Und ich sage Ihnen, jemand, der Genuss nicht teilen kann, sollte auch keine politische Verantwortung tragen.
Ist klar, also immer eine Handbreit Sauvignon Blanc unterm Kiel. Hauptsache, die FDP ist wieder da. Was nicht kommen wird, ist Olympia. Also die Olympischen Spiele. Jedenfalls nicht nach Hamburg. Auf keinen Fall. Nixi, nada, niente. Olympia im Volksentscheid abgelehnt mit 55% dagegen.
Ich habe deshalb soeben den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes und das deutsche Mitglied beim IOC darüber informiert, dass Hamburg die Bewerbung nicht aufrechterhält.
Also fast unter Tränen der erste Bürgermeister Tschentscher. Diese Niederlage geht natürlich auch ein Stück weit mit ihm nach Hause. Also zumindest bis zu seiner Wohnstraße. Und auch der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke muss frustriert wieder nach Hause gehen.
Für uns ist das so ein bisschen frustrierend, dass Hamburg jetzt demokratisch gesagt hat, die Bürger, nein, bei uns in der Stadt wollen wir das nicht.
So, jetzt ist allgemeines Getrauer bei den Olympia-Fans in Hamburg. Woran hattet ihr Lehen?
Herr Ju, woran hattet ihr Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat.
An Udo Lindenberg sicher nicht. Der war ja quasi als Olympiakenner, Olympiabotschafter und ehemaliger Olympiasieger im Kettenrauchen genau der Richtige, um auf 1000 Plakaten in der Stadt zu nuscheln. Olympia, cooles Ding. Also echt jetzt, das hätte nun wirklich reichen müssen. Aber jetzt mal ehrlich, woran hattet ihr Lehen? Das frage ich jetzt den Sportsoziologen für kritische Senatsfehler der Universität Hamburg, Wolfgang Garnich. Mit ihm bin ich jetzt über Leitung verbunden. Ich erreiche Sie, Herr Garnich, glaube ich, gerade im Auto.
Was haben Sie gesagt, Herr Fritsche? Ich stehe hier gerade im Hamburger Stau und den anderen Autofahrern brennen hier gerade die Sicherungen durch. Wegen dieser Dauerbaustelle da vorne. Das ist ja auch verständlich. Jeden Tag dieser Mist hier. Auch ohne Baumaßnahmen für Olympia.
Ja, kenne ich.
Jetzt fahr mal zu, du Armleuchter!
Herr Garnich, sollen wir vielleicht später nochmal miteinander sprechen?
Ich verstehe Sie wirklich ganz schlecht, Herr Fritsche. Ich schlage vor, dass wir später nochmal miteinander sprechen. Mann, du Idiot, jetzt fahr doch!
Ja, okay. Das kriegen wir noch. Fahren Sie vorsichtig und toi toi toi. Gut, versuchen wir es später nochmal. Ansonsten überall ja ein ähnliches Bild. Ja, viele Krisen, viele Probleme, Stau und Studien.
Wir mussten in diesem Gutachten unsere Wachstumsprognose für dieses Jahr leider nach unten korrigieren. Wir erwarten deshalb für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um nur noch 0,5%.
Gut, dass an dem Tag wenigstens die Sonne schien, an dem Tag, an dem der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein immer sehr beliebtes Frühjahrsgutachten vorstellte. Wie früher die Halbjahreszeugnisse, ne? Mit einer 5 in Export und einer 5 minus in Reformen sowie einer 6 in Klima ist die Versetzung ins nächste Jahr komplett ausgeschlossen. Und dann kommt der März mit dem Zeugnis nach Hause und klar, schlechte Laune. Erste Forderungen nach Stubenarrest, Handyverbot, Schulwechsel werden laut. Und ja, liebe Kinder, die große Politik ist auch nicht anders als in der Schule. Nur mit weniger Konsequenz. So sieht's aus. Aber hey, es gibt sie noch. Die, die sich davon nicht unterkriegen lassen.
Mein Leben geht weiter, Leute. Morgen, ich stehe auf, meine Familie liebt mich genauso wie gestern und wie morgen und wie heute. Also, vielen lieben Dank, eine wunderschöne gute Nacht. Ich hab euch lieb.
Danke, Sarah. Trotzdem gut drauf, optimistisch. Leute, hey, hab alles gegeben. ESC 23. Platz. Im Bildungsranking Europas sind wir bei Mathe bei den 15-Jährigen sogar noch drunter. Aber hey, wir sehen's doch wie Sarah. Sehen wir alles wie Sarah? Wir waren dabei in Europa im Bildungswettbewerb. Dabei sein ist alles. Reicht doch.
Ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz im European Song Contest mit Banga Ranga. Ganz Europa ist im Rausch dieses Songs und das wird wahrscheinlich der Ohrwurm des Sommers 2026 werden.
Okay, das Ranking dieses Statements liegt auch nur auf Platz 30, weil es eben der Eurovision und nicht der European Song Contest ist. Und schon hagelte es wieder Kritik. Also er kann auch machen, was er will. Macht er ja auch. Der Friedrich Merz, unser noch bis 2029 gewählter und stabiler und von hämischen Wüsten Ablösegerüchten unbeeindruckter Bundeskanzler.
Ich finde, dass man erkennen kann, dass wir den einsamsten Kanzler aller Zeiten, würde ich zugespitzt mal formuliere, erleben.
Ja, it's lonely at the top, wusste schon Mick Jagger. Aber der hat ja mit dem, was er gesungen hat, überzeugt. Der Merz leider nicht. Aber jetzt, wo diese fiesen, bösen Gerüchte um Ablösungen auf dem Markt sind und keiner weiß, wo sie herkommen, bleibt die Frage:
Kann es mit Friedrich Merz so weitergehen oder sollte es mit Friedrich Merz so weitergehen?
Und sogar der Donald ist sauer auf Merz, weil der wegen des Irankriegs Kritik gewagt hat.
In Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds.
Bin total sauer auf Merz. Er kann's nicht. Man sollte ihn ablösen. Deutschland ist sowieso das Letzte. Ja, so ähnlich. Alle sind irgendwie sauer auf Merz. Und jetzt eben auch noch diese Auswechslungsfrage. Das ist natürlich Schwachsinn. Wer sollte es bitte jetzt besser machen? Ja, ist gut, Frau Weidel. Es wird ja immer nur der Name Henrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, genannt. Aber man weiß ja, Name genannt, Name verbrannt. Sollte man nun wirklich Ambitionen haben? Oder auch für dahin, mal sehen, was noch passiert, ja? Dann sagt man das natürlich anders. Hier sind die Top 5 der Sätze, mit denen man sich am besten nicht ins Spiel bringt. Top 5. Ich bin zufrieden da, wo ich bin.
Hier kommt es darauf an, die augenblickliche Position als die erstrebte darzustellen, ohne andere Optionen völlig auszuschließen. Etwa in dieser Form. Ich bin Ministerpräsident in Bayern, ja, oder auch Bundestagspräsidentin. Diese Aufgabe nehme ich sehr ernst und sie füllt mich völlig aus. Wenn es aber an der Zeit ist, mich anderen Aufgaben zu stellen, werde ich dies tun.
Top 4. Diese Frage stellt sich zurzeit nicht.
Hier wird die Diskussion dadurch befeuert, dass man ihre Existenz leugnet. Etwa so: Im Augenblick geht es ausschließlich um Inhalte und Lösungen und nicht um Personalfragen. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, wird es auch darum gehen, die für die erfolgreiche Umsetzung geeignete Personen zu benennen. Wenn mein Name dabei fallen sollte, stehe ich natürlich bereit.
Top 3. Der jetzige Kanzler macht seine Aufgabe sehr gut. Darum gibt es keinen Grund, über einen Personalwechsel nachzudenken.
Man beachte hierbei die Betonung auf jetzig, die auch mit zurzeit noch übersetzt werden könnte. Beispiel: Der Kanzler ist für eine Legislaturperiode in dieses Amt gewählt und erfüllt diese Aufgabe unter den jetzigen schweren Bedingungen ganz hervorragend. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das kurzfristig ändern wird. Wenn aber doch, wird über die sich daraus ergebenden personellen Konsequenzen ergebnisoffen zu sprechen sein. Ich werde dann meinen Beitrag dazu leisten.
Top 2. Ich kann mir keinen besseren Kanzler vorstellen.
Das schließt natürlich nicht aus, dass sich andere einen besseren Kanzler vorstellen können. Und wenn ich das sein sollte, kann ich nichts dafür. Will sagen, ich strebe dieses Amt nicht an, aber wenn das Vaterland ruft und mich in die Pflicht nimmt, bin ich der Letzte, der sich dieser Verpflichtung nicht stellen würde.
Top 1. Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt.
Warum sollte ich auch? Ich kenne die Antwort ja schon. Ich warte bloß drauf, dass mir endlich jemand diese Frage genau dann stellt, wenn ich auch eine Chance habe, mit meinen Ambitionen durchzukommen. Bis dahin gilt, ich stehe voll und ganz hinter dem Kanzler. Jawohl, voll und ganz hinter ihm. Und das hier in meiner Hand sieht vielleicht aus wie ein Dolch, ist aber ein Brieföffner.
Intensivstation mit Stefan Fritzsche und dem Blick zurück nach vorn. Ja, die Ablöse Merz war nicht das einzige in Sachen Ablöseversuche. In Bayern läuft es ja ähnlich. Da heißt der Wüst Weber Manfred, EVP-Vorsitzender im Europaparlament und somit weit weg vom Söder. Aber jetzt schrieb er einen Brief an die CSU, das ginge alles so nicht mehr, Söder-Show muss enden, hat es anders formuliert, aber so gemeint. Zwanghaftes Fleischkonsum-Posting ist jetzt keine erfolgreiche Regierungspolitik, ständig an allem rumnörgeln, es alles besser wissen, sich überall für den Richtigen halten, in Reden den dicken Max machen, in der Koalition 1000 Euro Prämie beschließen, im Bundesrat dagegen stimmen.
Haben Sie schon den doppelten Söder, der erst zugestimmt hat und dann am Ende nicht die Hand gehoben hat?
Ja, so geht das nicht weiter. Weber hat es halt nur anders formuliert.
Die heutigen Umfrageergebnisse zeigen, es gelingt uns derzeit, höflich formuliert, nur vage. Visionen speisen sich ja keineswegs aus Science-Fiction-Romanen.
Und hat mehr Klarheit und Beständigkeit gefordert. Naja.
Bayerische Staatsregierung, Empfang Neumeier, guten Tag.
Hallo, ich hätte gern den Söder gesprochen.
Entschuldigung, wer ist denn da?
Hier spricht der politische Anstand.
Aha, ja, was kann ich für Sie tun?
Ich muss den Markus Söder sprechen.
In welcher Angelegenheit?
Entlastung der Bürger, 1000 Euro Prämie, Empörung und Doppelmoral.
Ja, ich glaube nicht, dass er da mit Ihnen sprechen möchte.
Entschuldigung, erst als Mitglied der Koalitionsrunde in der Villa Borsig den ganzen Prämienkram anschieben, dann auf der PK daneben sitzen und grinsen und dann im Bundesrat als Ministerpräsident Söder die Prämie ablehnen, als hätte er damit nichts zu tun. Und jetzt sagt er in der ARD, es wäre nicht durchdacht gewesen, zu teuer und man solle nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ich bitte Sie, so geht's nicht, jetzt verbinden Sie mich bitte.
Ja, ich glaube, das ist jetzt nichts, worüber der Herr Söder mit Ihnen sprechen möchte.
Das sieht ihm ähnlich. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich war dabei, hab mich geirrt, ich hänge genauso mit drin wie alle anderen, aber nein, nix.
Ich glaube, ich muss jetzt dieses Telefonat...
Sonst immer austeilen, Kritik an anderen, aber jetzt einmal Selbstkritik natürlich nicht. So viel Wind gibt's gar nicht für alle seine Fähnchen.
So, Herr, wie war noch gleich der Name?
Politischer Anstand.
Herr Politischer Anstand, ich kann ihm eine Notiz machen, dass er sie vielleicht zurückruft. So. Vielleicht.
Vielleicht? Sie verstehen offenbar den Ernst der Lage nicht. Wenn er mich nicht zurückruft, dann wird er bald noch Anrufe von ganz anderem Kaliber bekommen.
Ach, ja, da bin ich ja mal gespannt. Von wem?
Von meinen alten Kumpels der Ehrlichkeit und dem Vertrauen. Beide sind sowas von auf Zinne. Stichwort Kernkraft, Grüne und Bäume umarmen, Fleischpost, Nacht, die Liste ist so lang. Soll er sich überlegen und mich zurückrufen? Sonst kann ich nichts mehr für ihn tun. Stichwort Umfragen. Dann weiß er schon. Also richten Sie ihm das bitte aus. Machen Sie das?
Ja, gut. Vertrauen Sie mir. Ich mach das. Servus.
Es herrscht jetzt eine gewisse Söder-Dämmerung und das merkt der Markus natürlich auch. Seine Credibility auf Kanzler geht so langsam flöten. Langsam ist man es ja auch leid mit dem Markus. Ne? Im Bayerischen Landtag jetzt aber pünktlich zur Dämmerung von ihm ganz neue Töne.
Ich trete auch in Berlin anders auf. Auch ich habe in der Vergangenheit, auch hier und gegenüber anderen, deutliche Worte gewählt, aber ich werde künftig noch stärker darauf achten und versuchen, dass Ton und Stil der Lage unserer Demokratie angemessen ist.
Entschuldigung, wer ist das? Söder oder sein Avatar?
Wenn es irgendwie möglich ist, einander mehr zuzuhören, statt sich nur zu beschimpfen.
Kennt noch jemand diesen Mann?
Und wer glaubt, immer nur seine Meinung zu 100% durchsetzen will, der kann kein guter Demokrat sein.
Ich weiß gar nicht, ob es die Kreide, die Söder da konsumiert hat, auch auf Rezept gibt.
Sorry, das ist intellektuell nicht redlich.
Bitte? Intellektuell nicht redlich? Aber programmlich und satirisch geboten.
Ich glaube, dass wir mit konstruktiver Entscheidungskompetenz nicht nur die Stimmungen, sondern auch die tatsächliche Lage verbessern können.
Ja, bitte, mach's mal gern. Uns egal wie. Hauptsache, die Lage wird verbessert.
Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Aber die deutsche Wirtschaft entwickelt sich schwach. Ich hatte die Wirtschaftsleistung nach 2 Rezessionsjahren kaum zugenommen. Die Warenexporte gingen das 3. Jahr in Folge zurück. Die privaten Investitionen waren rückläufig. Und die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stagnierte. Energiepreise bremsen nun die konjunkturelle Erholung in Deutschland.
Also der Handlungsdruck ist massiv.
Lass doch jetzt mal diesen Sachverständigen-Downer raus. Meine Güte, jetzt brauche ich mal wieder so einen Optimismus-Kick.
Mein Leben geht weiter, Leute. Morgen, ich stehe auf, meine Familie liebt mich genauso wie gestern.
So, besser. Mit der Motivation gucken wir jetzt nach Sachsen-Anhalt. Da soll es ja im September alles besser werden, wenn die AfD da endlich diktiert, also regiert. Mit 45% absolute Mehrheit und dann werden wir schon sehen.
Wir werden dafür sorgen, dass die Schulen unsere Kinder zum mündigen, mutigen, klugen, selbstbewussten und freigeistigen Bürgern heranbilden und nicht mehr versuchen, sie zu gehirngewaschenen und kompetenzlosen, feigen Gesinnungssoldaten des Regenbogen-Imperiums umzuerziehen.
Ja, da sind wir bei den 15-Jährigen in Deutsch und Völkisch im Ranking garantiert in einem Jahr auf Platz 1. Thomas Tillschneider läuft sich warm für das Kultusministerium und Matthias Büttner, sein Kollege, sogenannter Innenpolitiker, ist back mit Bürgerwehr, die noch ein bisschen anders heißt.
Wir wollen eine freiwillige Bürgerwacht einführen. Das ist mir persönlich auch wichtig, weil es gibt viele Menschen, die wollen gerne mithelfen, wenn es um Sicherheit und Ordnung in unserem Land geht.
Super Idee. Klappt doch in den USA auch hervorragend, wenn man mal kein abendliches Gruselbuch zur Hand hat. Ja? Einfach mal das Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt lesen. Hat denselben Effekt für viele. Vereine zum Beispiel fragen sich, was das neue völkisch-national-patriotische denn sein soll, dass jeder Verein, der sich um öffentliche AfD-Gelder dann bewirbt, jetzt leben und ausleben soll.
AfD-Vereinsberatung, mein Name ist Heinrich Höllner. Was kann ich für Sie tun?
Ja, guten Tag. Ich rufe an vom TUS Kloppau. Wir wollten uns mal erkundigen, was wir als Verein tun müssen, damit Sie uns nach der Macht ergreifen, also nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte, nicht die öffentlichen Gelder kürzen.
Lesen Sie unser Wahlprogramm. Sie müssen als Verein ein glaubhaftes Bekenntnis zur demokratischen Ordnung und zu einer patriotischen Grundhaltung ablegen.
Ja, das habe ich gelesen. Aber was heißt denn das genau? Und könnten wir da jetzt schon mit anfangen, damit es nach der Landtagswahl da keinen Ärger, also keine Fragen mehr Ihrerseits gibt?
Das wäre sehr klug. Was sind Sie denn für ein Verein?
Ein Sportverein. Fußball, Turnen, Badminton, sowas.
Leibesertüchtigungen für das deutsche Volk, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich gehe davon aus, dass Sie vor Anpfiff Ihrer Fußballspiele die Nationalhymne singen?
Unsere ersten Herren spielen in der Kreisklasse, also bisher nicht, aber wenn Sie das wollen.
Unbedingt, unbedingt. Die Hymne gehört zur patriotischen Grundhaltung zwingend dazu.
Aha. Etwa alle drei Strophen?
Na klar, ich merke, wir verstehen uns.
Ja, und sagen Sie, wie sieht es mit ausländischen Mitgliedern aus?
Ja, was soll mit denen sein? Die bekommen natürlich eine außerordentliche Kündigung.
Ja, aber dann fallen ja 50% unserer Aktiven weg.
Aber dafür bekommen sie weiterhin staatliche Gelder und behalten den EV-Zusatz, was sich steuerlich bemerkbar macht.
Aha, soll ich vielleicht noch einen ARIA-Nachweis verlangen oder was?
In den ersten Monaten noch nicht.
Ach so. Und wie ist das mit Vereinsfesten?
Ja, gut, dass Sie mich ansprechen. Nur deutschsprachige Musik bitte, wenn es sein muss, auch Schlager. Auf den Grill kommt nur Schweinefleisch. Und zwar ausschließlich.
Kein Tofu?
Nein, kein Tofu. Sind Sie wahnsinnig?
Toastbrot, wollte ich sagen. Kein Toastbrot zum Fleisch?
Nein, das Wort Toast ist ja Englisch und nicht Deutsch.
Verstehe. Und was halten Sie davon, wenn wir den TUS Kloppau umbenennen in Wehrsportgruppe Kloppau?
Ja, gute Idee.
Im Hindernisgraben auf dem Reitplatz, da könnten wir den Einsatz im Schützengraben trainieren.
Ja, perfekt. Ich habe mir das jetzt mal so notiert. Wehrsportgruppe Kloppau bekommt nach der Wahl weiterhin staatlichen Zuschuss. Ja, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Herr...
Ertegün. Behram Ertegün. Ich bin der erste Vorsitzende.
Ja, noch.
I am a patriot and I love my country because my country is all I know. I wanna be with my family, people who understand me. I've got no.
Intensivstation, die NDR-Audio-Satire-Show mit Stefan Fritsche. Der Mai ist rum und in zwei Ländern gibt's neue Regierungen. In Rheinland-Pfalz sogar eine neue Staatsform, den modernen Gottesstaat. Weil Gordon Schnieder dort bei seiner Eidesformel sagte, ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. Mehr geht eigentlich nicht, oder? Mal sehen, was das da wird in Rheinland-Pfalz. Und in Baden-Württemberg ließ uns der aufrechte Grüne Cem Özdemir in seiner Eidesformel wissen.
Wer zu uns kommt, muss sich um eine Beschäftigung bemühen, um auf eigenen Beinen stehen zu können. Ich kann es auch in meiner eigenen Mundart sagen, das Hemd schwitzt nicht von der Leu.
Das ist ziemlich richtig und weist schon mal auf die Weisheit des neuen Ministerpräsidenten hin.
Wenn man schwitzt, viele können es bestätigen, lernt man besser Leute kennen, schließt Freundschaften, auch das ist ja wichtig.
Klar, kennt man doch. Ich habe meine besten Freunde alle beim Schwitzen kennengelernt. Ne? Da reden wir heute noch drüber. Kinder, was haben wir geschwitzt damals? Ganz besonders in der Sauna. Einfach so. Eine herrliche Zeit. Und ehrlich, im Kessel von Stuttgart, ja, da schwitzt es sich nochmal so schön.
Wer zu uns nach Baden-Württemberg kommt, ich habe das vorher schon gesagt, kann neben den bei uns gesprochenen Mundarten alemannisch, hohenlohisch, kurpfälzisch, alles Mögliche schwätzen. Aber eins davon muss es sein, damit wir uns vernünftig verständigen können.
Also Migrant, kommst du nach Baden-Württemberg, musst du alles können, nur kein Deutsch. So, und noch was Schönes ist passiert im Mai. War doch nicht alles so ganz schlecht. Die Apotheken sollen jetzt mehr dürfen. Nicht bloß schnöde Apotheke sein. Ne? Impfzentrum, Blutdruckzentrum, Beratungszentrum und auch schon mal Rezeptzentrum, ohne dass man ein Rezept braucht. Also wenn man da schon mal hingegangen ist mit Rezepten, dann wissen die das, dann brauchst du kein neues. Aha, insgesamt eine Apotheken-Booster-Bazooka, die die Bundesregierung da plant.
Habemus, Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz, Apothekenreform, Halleluja!
Dass Apotheken jetzt in Grunddiagnostik einsteigen, das geht bis zum Blutabnehmen und das ist natürlich schon schräg, weil die Apothekerinnen und Apotheker dafür schlicht nicht ausgebildet sind. Das ist noch nicht mal Inhalt ihres Studiums.
Ach komm jetzt, ewig dieses Genörgel von den Ärzten. Nun lass doch mal die Apotheken auch mal was machen. Blut und Geld abnehmen können die nämlich auch.
Gesundheit der Apotheke und der Pharmaindustrie. Dafür sorgt die Apothekenreform mit vielen überraschenden Zusatzleistungen. In der neuesten Ausgabe der Apothekenumschau lesen Sie, wo die Blutentnahme mehr Spaß macht. Im Arztlabor neben den Urinproben oder in der Apotheke zwischen den Einkaufstaschen der Nachbarn. Wie Sie künftig ohne Rezept alle Zutaten für leckere neue Medikamentencocktails hamstern können und wann es in der Apotheke außer Saft und Bonbons endlich auch Joghurt, Salat und eine Fleischtheke geben wird. Und warum die Apotheke nun offiziell zum besten Treffpunkt im Alter wird. Mit geselligen Impfkränzchen, Workshops zur Kastration von Kater Carlo oder dem Ehemann und Vorträgen über die Krankheitsprävention mit Eierlikör. Lesen, was in der Superapotheke demnächst alles geht. Die Apothekenumschau. Jetzt alle zwei Wochen mit mehr als 200 Seiten Umfang, Bitcoin-Ratgeberserie für Senioren, tollen Pröbchen wie künstlicher Intelligenz zum Einschmieren und anderen coolen Gimmicks. In der Startausgabe zur Reform ein OP-Besteck für zu Hause und ein Wegweiser durch die langen Apothekenregalreihen als 3D-Bastelbogen.
So, ich höre, wir haben jetzt wieder eine Leitung zu unserem Olympiafachmann, dem Sportsoziologen für kritische Senatsfehler der Universität Hamburg, Wolfgang Garnich. Ich versuch's nochmal, Herr Garnich. Sind Sie immer noch im Auto?
Nein, Herr Fritsche, ich habe den Wagen dann am Ende stehen lassen und bin jetzt zu Fuß unterwegs.
Ah.
Ich hole mir mein Auto dann morgen mal wieder aus dem Autoknast ab. Aber Sie wollten mit mir über Olympia sprechen, oder?
Genau. Was sind Ihrer Meinung nach denn die Gründe dafür, dass Hamburg sich dagegen entschieden hat?
Warten Sie mal bitte kurz. Ich muss hier mal gerade durch eine Menschenmenge mich durchdrängen. Entschuldigung, darf ich mal? Die stehen hier auf dem Bürgersteig wegen einer Wohnungsbesichtigung. Oh, wenn ich das Schild da richtig lese, 30 Quadratmeter für 2600 Euro kalt. Hm, nicht schlecht. Entschuldigen Sie, lassen Sie mich kurz durch, bitte.
Ey, du Spinner, hinten anstellen.
Ich möchte doch nur ganz kurz hier...
Meinst du, wir möchten nicht, oder was? Wir sind alle auf der Suche nach einer Butze. Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Sonst schubse ich dich da an, wo du hergekommen bist.
Ja, aber ich...
So, jetzt reicht mir das.
Hallo, Herr Garnich? Oh, das klingt jetzt wieder nicht so gut. Da ist die Leitung wohl leider zusammengebrochen und wohl nicht nur die. Okay, dann versuchen wir das später nochmal. Wird ja noch was werden mit Olympia, zumindest mit der Berichterstattung. Kommen wir zurück auf die Gesundheit. Mitte Mai fragte man sich ganz besorgt, ob Ebola im Kongo auch zu uns nach Europa bzw. Deutschland gelangen könnte. Gut, dass wir eine umsichtige Gesundheitsministerin haben.
Gibt es Pläne für Vorkehrungen hier in Deutschland?
Für Vorkehrungen in Deutschland gibt es derzeit keine Vorkehrungen.
Danke, reicht. Aufmerksamkeit woanders hin. Vielleicht zum Klimaexpertenrat, der uns bescheinigte, komplett hinter unseren Zielen zu liegen. Zu langsam, zu nass, zu trocken, zu heiß und bis 2045 klimaneutral, auf keinen Fall total utopisch. Ja, und nun?
Weil in Deutschland kannst du den Klimawandel nicht ändern. Ja, da muss man bei Ländern anfangen wie in China oder schlag mich tot wo.
Okay, schlag mich tot. Ein fernes Land mit erheblichem CO2-Ausstoß. Schlag mich tot USA vielleicht oder schlag mich tot Indonesien. Oder wir halten uns eher an, lass mich leben Norwegen oder mir geht's super Dänemark. Aber schlag mich tot ist ja letztlich keine so gute Lösung. Obwohl dann ja streng genommen ein CO2-Verbraucher wegfiele. Ein Anfang? Intensivstation mit dem Blick zurück nach vorn. Die WM steht an und die Frage, die sich jeder stellt, habe ich das WM-Fieber schon oder kommt das noch? Wenn ja, wann? Und wie hoch wird es sein? In den USA, wo die Vorrundentickets 800 Euro kosten und selbst Trump gesagt hat, zu dem Preis würde er auch nicht hingehen, da ist das WM-Fieber noch sehr weit weg. Ja, ein Interesse würde ja schon reichen, aber die Amis haben einfach keinen Bock auf Soccer. Nie gehabt. Und viele Fans haben keinen Bock auf die USA. Ja, die Hotelbuchungen zeigen das. Wir fahren ja trotzdem hin oder sind schon da. Ja, mit den Besten der Besten und Manuel Neuer, der Lichtgestalt im deutschen Fußball. Der momentan aber noch an einem Zwicken in der Wade leidet. Aber der Bundestrainer weiß natürlich, was man bei der wichtigsten Wade der Republik tun muss.
Es ist gut, wenn da ein bisschen Luft dran kommt und er dann ins Training einsteigt, wenn alles perfekt ist.
Ja, ansonsten wird es ein Spektakel werden. 30.000 Euro für ein Endspielticket. Kann sich aber wegen Dynamic Pricing auch noch erhöhen. Das ist jetzt übrigens neu. Wie an der Börse. Papiere verteuern sich, wenn sie alle haben wollen. Gut, hier ist es aber wundersam auch so, dass sie sich verteuern, wenn sie kaum einer haben will. Es wird eine trotz allem Sensations-FIFA-Infantino-WM. Und alles zum Wohle des Sports.
DFB-WM-Planungsteam, was kann ich für Sie tun?
Planning Department. Hallo, ich muss noch ein paar Neuerungen mit Ihnen durchgehen.
Was für Neuerungen? Meinen Sie die extra Trinkpausen während der Spielzeit?
Trinkpausen? Ach ja, stimmt. So haben wir die verkauft. Für uns sind das natürlich Werbepausen.
Habe ich mir schon gedacht, aber die Spieler dürfen trotzdem trinken?
Schon. Also wenn der Getränkehersteller offizieller Partner ist und das Logo nicht mit der Hand verdeckt wird.
Na okay, schreibe ich mir auf.
Nächster Punkt. Unser Ziel ist es auch während des Spiels, unsere Sponsoren präsent zu halten.
Meinen Sie mit Bandenwerbung?
Die sowieso, aber wir gehen auch neue Wege, wo wir die Spieler mit einbinden.
Die Spieler einbinden? Aber Trikotwerbung ist doch verboten bei der WM.
Man kann ja auch anders werben. Die Spieler sind angehalten, gerade in emotionalen Momenten die Markennamen unserer Werbepartner zu nennen.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ganz einfach, die Spieler sollen, wenn sie gefoult werden, den Namen eines Sponsors schreien.
Wie soll das denn gehen?
Statt Aua schreit man dann Visa oder Kia oder Qatar Airways.
Das muss ich mit den Trainern besprechen. Sonst noch was?
Ja, und zwar, wenn die Spieler ins Stadion kommen, halten sie keine Einlaufkinder an der Hand,
sondern
Produkte in die Kamera. Zum Beispiel einen Kasten Budweiser, einen Flachbildschirm oder eine Tüte Katzenstreu.
Also bitte, was erwarten Sie von den Spielern? Die müssen sich konzentrieren. Die bringen zweimal 45 Minuten Hochleistung.
Ah, das schaffen die schon. Die haben doch eine halbe Stunde Halbzeitpause.
Halbe Stunde? Das sind 15 Minuten oder haben Sie das auch geändert?
Ja klar, habe ich das noch nicht gesagt. Da gibt's eine mega Halftime-Show, wie beim Super Bowl. Die Kohle lassen wir nicht liegen. Deshalb dauert die Pause eher 30 Minuten.
Ihr Ernst? In jedem Spiel 30 Minuten Halbzeitpause?
Moment. Nee, das ist nur beim Finale.
Ach so, dann ist ja egal. Da ist unser Team schon lang wieder zu Hause.
Übrigens, falls Sie nicht genug bekommen sollten vom Geld und Fußball, es gibt jetzt einen wunderbaren Podcast 20 Jahre nach dem Sommermärchen 2006.
Deutschland im Fußballrausch. Die Welt zu Gast bei Freunden. Ganz ehrlich, ne? Die WM 2006 ist eine der schönsten Lebenserinnerungen, die ich habe. Danke, Franz. Mir egal, wie du das gemacht hast.
Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte.
Geld zu Gast bei Freunden, so heißt der sechsteilige Podcast, in dem es um alles geht, was da schön und auch sonderbar war. Beckenbauer, Blatter, Niersbach. Nur um sich schon mal auf die kommende WM einzustimmen. Gibt's in der ARD Sounds App Und die ist, und das passt hier jetzt wirklich super, kostenfrei. Die UNICEF-Studie zum Thema Situation von Kindern in Europa hat mal wieder gezeigt, erwartbar gezeigt, in Deutschland gibt es über 1 Million Kinder, die benachteiligt sind, in Armut aufwachsen und damit auch in eine Bildungslücke fallen. Nur 60% der 15-Jährigen in dieser Gruppe erreichen einen Mindeststandard an Mathe- und Lesekompetenz. Da liegen wir im Ranking hinter Kroatien, hieß es. Also nur, um mal zu zeigen, wo das genau ist.
Ich glaube auch, das liegt wieder ein bisschen am Geld. Wenn die Eltern nicht so viel Geld haben, können die den Kindern nicht so große Chancen geben, das gut zu lernen.
Das stimmt ja, aber woher weiß er das? Ja, wahrscheinlich aus der FAZ. Aber war es nicht klar? Seit Jahren immer wieder dasselbe. Wir müssten eigentlich schon seit Jahren, hätte man Bildung, ist eigentlich nicht mehr zu ertragen, oder? Bei den zentralen Fragen ändert sich nichts. Aber gut, dass es jetzt zumindest ein Medikament gegen die Schmerzen gibt. Kennen Sie das auch? Ständig diese miesen Ergebnisse im Ranking, die Kopfschmerzen verursachen, weil sich wieder mal nichts ändert?
Und wie? Ich weiß schon immer vorher, was kommt. Seit 20 Jahren.
Ständig diese Vergleiche mit anderen, die viel besser sind?
Skandinavien. Und jetzt sogar Kroatien. Alle besser. Du Loser. Ich kann das nicht mehr.
Ständig diese diffuse Angst vor den nächsten Bildungsstudien, die einen fast wahnsinnig macht?
Aber dann haben sie mir So ist es nun mal empfohlen und die Misere-Schmerzen sind wie weg.
So ist es nun mal und so ist es nun mal Forte, bei andauerndem politischen Bildungsversagen. So ist es nun mal fördert die Resistenz gegen Phänomene wie Arm-Reich-Schere, permanentem Bildungsnotstand oder der toxischen Föderalismuskritik.
Also seit ich regelmäßig So ist es nun mal nehme, bin ich viel optimistischer geworden und sogar OECD-resistent.
So ist es nun mal und so ist es nun mal Forte. Soforthilfe bei lang andauernder chronischer Bildungsmisere. Wir lindern Symptome, um Ursachen nicht anzugehen. Aber wie großartig stünde dieses Land da, wenn man vor 30 Jahren schon alle Reformen und all das gemacht hätte, was man hätte tun müssen.
3. Oktober 1990. Gründung der Deutschen Demokratischen Bundesrepublik, DDBR. Eine Kommission mit Sitz in Leipzig macht sich daran, ein neues gemeinsames Grundgesetz zu verfassen, das die Errungenschaften beider deutscher Staaten in idealer Weise kombinieren soll. Im Rahmen einer Volksabstimmung wird über eine neue Nationalhymne abgestimmt. Es gewinnt Über 7 Brücken musst du gehen.
2. Dezember 1990. Bundestagswahl. Die aus der PDS und der SPD gebildeten Deutschen Sozialdemokraten DSD bilden mit der CDU eine gemeinsame Regierung. Diese beschließt zum 1. Januar 1991 die Vereinigung der Deutschen Bundesbahn und der Reichsbahn zur staatseigenen Deutschen Bahn. Durch eine konsequente staatsfinanzierte Netzsanierung und die Einführung eines Taktbetriebes entwickelt sich die Staatsbahn zum führenden Verkehrsunternehmen Europas und besticht durch die schon sprichwörtliche deutsche Pünktlichkeit und eine Preisgestaltung, die zu einer spürbaren Entlastung des Straßennetzes führt.
30. April 1991. Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern und der VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau schließen sich zusammen und beginnen in Zwickau mit der Entwicklung eines Elektroautos mit Kunststoffkarosserie. Der e-Trabant wird zum weltweiten Erfolgsmodell und führt dazu, dass China und die USA auf dem Gebiet der Elektromobilität völlig ins Hintertreffen geraten.
1. Januar 2002. Einführung des Euro als gesamteuropäische Währung. Dank der Errichtung eines zentralen Finanz- und Wirtschaftsministeriums in Brüssel steigt Europa in den Folgejahren zur führenden Wirtschaftsmacht der Welt auf.
5. August 2004. Mit der Initiative Hartz IV wird eine umfassende Rentenreform eingeleitet. Beamte und Selbstständige zahlen ebenfalls in die Rentenkasse ein, die zusätzliche Gewinne aus langfristigen Anlagen erzielt. Die Trennung von privaten und gesetzlichen Krankenkassen wird aufgehoben. Die skandinavischen Länder blicken neidvoll auf das vorbildliche deutsche Sozial- und Gesundheitssystem.
6. September 2017. Die AfD, eine elitäre Professorenpartei, die von einer Wiedereinführung der deutschen Mark träumt, wird bei der Bundestagswahl mit knappen 1,6% der Stimmen abgestraft und löst sich kurz danach auf.
März 2020. Dank einer von der DDBR angeregten Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO wird ein weltweites Impfstoffentwicklungs- und Verteilungsprogramm gestartet. Eine kurzfristig in China auftretende Erkrankung mit dem nur in Fachkreisen bekannten Namen Covid-19 wird bereits wenige Tage nach ihrem Auftreten im Keim erstickt. In Deutschland kommt es zu spontanen Dankesdemonstrationen von Impfbefürwortern. Die Stimmung im Land ist gut und wird dank der positiven wirtschaftlichen Entwicklung immer besser.
6. Mai 2025. Der im ersten Wahlgang mit solider Mehrheit gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz übernimmt die Regierungsgeschäfte. In einer ersten Grundsatzrede bedankt er sich für das Vertrauen und versichert, die überaus erfolgreiche Reformpolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte fortsetzen zu wollen. Im gesamten Bundestag erhält er dafür stehende Ovationen. Zum Abschluss seiner Rede schwenkt er fast übermütig das Glückwunschtelegramm der amerikanischen Präsidentin Michelle Obama.
Intensivstation mit Stefan Fritsche. Und eins muss man ja sagen, hat der Mai auch gemacht, wir können uns auf neue Führerscheinregeln freuen. Ja, wenn das alles durchgeht mit diesem neuen Gesetz, erstmal wird es billiger, zweimal wird er digitaler und insgesamt setzt Verkehrsminister Schnieder
auf eine Kombination aus Digitalisierung, Bürokratierückbau, Flexibilität und mehr Transparenz.
Ach, an der Bürokratie fast gescheitert. Also nicht Ausbau, sondern Abbau, klar. Und hey, junge Führerscheinfreaks, jetzt wird's so richtig toll.
Und wir ermöglichen, dass Fahrschüler künftig mit nahestehenden Personen, also zum Beispiel mit den Eltern, Übungsfahrten absolvieren können. Dieser Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung ergänzt die praktische Ausbildung.
Teile der Fahrpraxis mit Papi erlangen. Boah, wie geil ist das denn?
So. Jetzt erstmal Gas geben und Kupplung ganz langsam kommen lassen.
Hi Leute, ich streame euch Loki live meine allererste Fahrstunde.
Und zuallererst Handy weg.
Ja, dann musst du mich streamen, aber auf keinen Fall darfst du ins Bild, das wäre voll peinlich.
Erstmal Kupplung langsam kommen lassen. Ne?
Ey, Kupplung? Dein Ernst? Wer hat denn heute noch ernsthaft eine Kupplung? Bloß weil ihr immer noch kein Elektroauto habt, ihr Klimakiller.
Können wir uns nicht leisten, weil wir deinen Lappen finanzieren müssen.
Lappen? Ey, peinlich. Das ist vielleicht seit dem 20. Jahrhundert eine Plastikkarte?
Ja, jetzt guck auf die Straße. Also, jetzt mal Theorie. Die gibt's ja nur in der Fahrschule gar nicht mehr.
Och nö, die mache ich in der App.
Nix da. Also, wenn jetzt von rechts ein Kleinkraftrad käme und von vorne ein Handkarren...
Nee, klar, Papa. Und von links ein Neandertaler mit einer Pferdekutsche.
Boah, wenn das jetzt so weitergeht, dann steige ich aus.
Geil. Und dann darf ich in die richtige Fahrschule? Lulus Eltern sind nicht so knauserig. Die bezahlen ihr Theorie und Praxis mit richtigen Fahrlehrern. Ohne peinliche Klugscheißerstunden mit Gen-Z-Senioren, die selber keinen Plan haben.
Ich sag mal, kein Plan? Ich fahre seit 25 Jahren auf Schaltgetriebe, Automatik, alles. Und das unfallfrei. Ich bin in der Versicherung auf 10% runter.
Ups.
Och, Nene, was war das denn jetzt?
Das Ding kam zu schnell von der Seite, das habe ich nicht gesehen.
Hey, das ist eine Laterne. Ich geb's auf, ich mach das nicht mehr.
Echt? Gib Handy. Hi, Breaking News. Mein Dad hat's verbockt. Voll peinlich, aber ich mach jetzt doch richtig Fahrschule. Mit bisschen Glück bei dem einen Lehrer, ihr wisst schon. Ich zeig euch noch kurz die alte Karre von meinem Dad. Sieht leider bisschen crashed aus.
Ich bin 35 und hab keinen Führerschein. Mama, kannst du mich fahren? Ja klar, komm gerne mit rein. Ich bin 35 und hab keinen Führerschein.
Geht nicht, gibt's demnächst nicht mehr. Denn bald wird es wieder den Beruf des Waschmaschinen-Reparaturservice-Executive geben oder den des Kühlschrank-Reparatur-Sachverständigungsingenieur. Ja, alles, weil es demnächst das Reparaturgesetz geben soll. Hersteller von Elektrogeräten sollen diese auch wieder reparieren müssen. Wow, Föhn läuft langsamer, weg damit. Dabei musst du nur die Haare entfernen, meine Güte, müsstest ihn aber aufkriegen und das ohne Stemmeisen. Das alles soll besser werden. Reparatur statt Neukauf, schon lange nachhaltig und das gilt für vieles. Und das wird auch für Arbeitsplätze, neue Geschäftsfelder, Umsatz und blühende Landschaften sorgen. Geht schon los.
Ja, ich stehe hier im Repair-Café Tutto Caputo und aus der Waschmaschine kriecht gerade der Chefschrauber, den alle hier nur Rocky nennen. Hier ist ja wirklich einiges los. Woran wird denn gerade gemeinsam gewerkelt?
Also viele kommen zu uns, weil sie Hilfe benötigen, zum Beispiel mit einer Fahrradklingel, bei der das Doppelzahnrad hakt, oder mit einem mechanischen Aufziehwecker
oder mit einem defekten Lebenspartner.
Sehr witzig. Oder hier ein Toaster mit gerissenem Heizdraht, eine defekte Kühlschranktür, ein Grundgesetz, das jeden Moment den Geist aufgibt.
Grundgesetz? Wieso? Ist das kaputt?
Naja, die Kratzer sind nicht nur oberflächlich. Eigentlich ein schönes Schätzchen aus der Vergangenheit, aber es wurde zuletzt häufiger mit Füßen getreten. Klar, manche würden es am liebsten wegschmeißen, aber dafür ist es zu schade. Und es hat so lange gehalten. Ich meine, das ist Baujahr 1949.
Oh ja, da ist es dann sicher schwer, an Ersatzteile zu kommen.
Ja, die Hersteller gibt's alle nicht mehr. Hoppala. Für die Präambel brauche ich dringend einen anderen Dübel, fällt immer hinten über.
Entschuldigung, aber lohnt sich da eine Instandsetzung wirtschaftlich gesehen überhaupt?
Klar, ein neues Grundgesetz wäre billiger, aber vielleicht fehlen dann ganz entscheidende Artikel. Also ich meine, in Europa sind in den vergangenen Jahren viele neue Hersteller aufgestiegen, teilweise sind sie schon Marktführer und die beherrschen einfach nicht das demokratische Handwerk. Von außen würde man den Unterschied nicht erkennen, aber innen, also die verbauen dann qualitativ schlechte Grundrechte.
Das ist aber ziemlich angestaubt, das alte Teil. Und hier, da kleben ja etliche Seiten zusammen.
Ja, wobei man auch sagen muss, zum Beispiel hier, Artikel 5 funktioniert sehr gut. Auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Aber Meinungs- und Pressefreiheit lassen sich nicht kaputt brüllen. Trotzdem, ist natürlich angreifbar und wir müssen dringend eine Schutzfolie bauen. Aus Stahl.
Die Frage muss erlaubt sein, ob für so ein schrottiges Altertümchen heutzutage überhaupt jemand ernsthaft Verwendung hat. Ich meine, gucken Sie mal, angestoßene Ecken, Stockflecken, Eselsohren und hier ist ja auch noch was. Was ist denn?
Vorsicht, Sie sehen doch, das Grundgesetz steht auf tönernen Füßen. Vielleicht müssen wir versuchen, es komplett neu zu binden. Und zwar so, dass es auch nach einer Wahl noch verbindlich bleibt.
Bleibt es doch aber, oder ist die Garantie abgelaufen?
Nein, das Grundgesetz hat eigentlich eine lebenslange Garantie. Und man kann nur hoffen, dass die im radikalen Fall der Fälle auch wirklich greift.
Rocky, zum Schluss vielleicht was Positives. Worauf sind Sie besonders stolz? Was konnten Sie in Ihrem Repair-Café denn zuletzt retten?
Eine getrocknete Banane aus einem defekten Dörrobstautomaten.
Intensivstation, die NDR-Satire-Show mit Stefan Fritsche. Kurzer Blick zur Börse.
Ja, und wir blicken nochmal auf die Finanzmärkte insgesamt, wie die sich derzeit so schlagen. Der Strauß der Unsicherheiten ist natürlich riesig.
Danke, Stefan Wolf, für die Floristik-Metapher. An der Börse also alles wie immer. Kurz noch Aktuelles zum Thema Timmy. Ja, das brachte der Mai auch. Noch ist er ja nicht explodiert, der arme Timmy, nachdem er dann ja nach umfangreicher Rettung sich doch fürs Ableben entschieden hat. Was man ihn ja auch in MacPom mit Till Backhaus als Bestatter schon hätte gewähren können. Aber nein, er sollte eine Seebestattung bekommen. Jetzt wurde er an den Strand der dänischen Ferieninsel Anholt gezogen. Irgendwie, weiß nicht, würdelos, oder? Vor wenigen Wochen noch Superstar. Und jeder fragt sich jetzt, was hätte ich denn gemacht?
Haben Sie das verfolgt, Frau Merkel?
Ich bitte Sie, da kam ja kein Weg dran vorbei.
Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte mir wahrscheinlich eine Expertenkommission von Meeresbiologen genommen und denen hätte ich gesagt, auf euren Rat höre ich.
Ja, wir waren ein Volk von 84 Millionen Wahlsachverständigen, bevor wir jetzt wieder eins von 84 Millionen Fußballtrainern werden. Timmy stört das alles nicht mehr. Er kann nur hoffen, dass er die Blauwahlpause ist für andere Gestrandete, mit denen man dann anders umgeht. Umweltminister aller Länder, vereinigt euch! Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg. Die Mehrheit der Bevölkerung sagt nein. Vielleicht bekommen wir jetzt die Gründe noch mitgeteilt vom Sportsoziologen für kritische Senatsfehler der Universität Hamburg, Wolfgang Garnich.
Hallo, Herr Fritsche.
Ja, alles gut bei Ihnen, Herr Garnich. Vorhin ist ja die Leitung zusammengebrochen.
Ja, das war ungünstig, aber ich bin schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen.
Was?
Meine Frakturen wurden geschient und jetzt erreichen sie mich in meinem zukünftigen Büro.
Warum ist denn das da so windig jetzt?
Was? Ach so, ich bin hier gerade im Elbtower. Sie wissen schon, dem neuen Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Ich habe damals schon bei Olaf Scholz persönlich, als der hier noch Bürgermeister war, den Mietvertrag unterschrieben. Da wusste ich noch nicht mal, wer René Benko oder die Sigma-Gruppe sind.
Oh, und was machen Sie da gerade?
Ja, mal schauen, wie viele Jahre das hier noch dauern wird, bis ich hier einziehen kann, nicht? Aber das interessiert ja Ihre Hörer gar nicht. Sie wollten wissen, warum sich Hamburg gegen Olympia entschieden hat, richtig?
Ja, genau. Also warum ist das so?
Ich habe keine Ahnung, Herr Fritsche. Keinen blassen Schimmer. So eine tolle Stadt. Die Spiele hätten hier wirklich gut hergepasst. Irgendwie hätten wir das ja schon gewuppt. Hat ja bisher noch immer alles geklappt. Nehmen Sie mal die Elfi. Was für einen Streit gab's da früher. Und jetzt sind alle froh, dass wir sie haben. Also ich verstehe das wirklich nicht. Oh, mir sind übrigens gerade meine Unterlagen aus dem Fensterloch geweht. Da muss ich jetzt mal schnell 12 Stockwerke runter und die einsammeln. Machen Sie es gut, Herr Fritsche.
Ja, Herr Garnich. Oh Gott, schon weg. Ja, er kann sich also auch nicht erklären, warum diese tolle Stadt nicht toll sein will. Okay, dann macht's halt München, Rhein-Ruhr oder Berlin. Berlin! Berlin! Ja, wo ist denn die Radsportarena?
Am anderen Ende der Stadt.
Wie komme ich jetzt dahin?
Zu Fuß, Sie Witzbold. Was dachten Sie denn?
So vielleicht? Ja, Berlin kann's ja auch ohne Volksentscheid entscheiden. Da wünscht Hamburg alles Gute. Und eine grüne Welle. Jetzt mal unter uns. Ich meine, müssen Sie mir nicht sagen, aber haben Sie mehr als 100 Millionen Dollar? Jetzt mal ehrlich jetzt. Also, kein Spaß. Haben Sie? Müssen Sie nicht laut sagen. Nur ganz leise. Ja. Haben Sie? Wow. Und dann hören Sie noch Podcasts? Auch toll. Wunderbar. Respekt. Also, wenn Sie 100 Mios haben oder mehr, dann sind sie schon lange nicht mehr allein. Wussten Sie das?
In Deutschland ist die Zahl der Superreichen sprunghaft angestiegen von 3.900 2024 auf rund 5.000 im vergangenen Jahr. Ein Zuwachs von rund 28%, wie die Unternehmensberatung Boston Consulting Group berichtet. Die Superreichen besitzen mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögens in Deutschland.
Katharina Reich hat ihren Nachnamen übrigens nicht erweitert. Okay. Billiger und günstiger Gag auf Kosten einer tüchtigen Ministerin. Aber hey, wissen wir eigentlich, wie man sich als Superreicher so fühlt?
Sie sind eine Minderheit, die mit Stigmatisierung und Vorurteilen kämpft. Gemeinsam müssen diese Superreichen ein Drittel des deutschen Vermögens schultern. Diese Belastung treibt viele Superreiche in die Finanzkriminalität. Doch die Gesellschaft verweigert ihnen Hilfe und Solidarität.
Die Leute sagen immer, ich wäre gierig. Dabei bin ich einfach süchtig nach Geld. Ich meine, am Anfang ist es nur so eine kleine Million und dann kannst du nicht mehr aufhören.
Besonders bitter, Eltern geben ihr Vermögen weiter an die Kinder. So entstehen in manchen Vierteln ganze Generationen von Multimillionären. So wie die Familie von Konstantin P.
Ich habe versucht, aus dem Kreislauf auszubrechen. Ich wollte das ganze Geld ausgeben. Ich habe Häuser gekauft und in unseriöse Kryptowährungen investiert. Tja, jetzt bin ich leider Bitcoin-Milliardär.
Vielleicht geht es auch Ihnen wie Konstantin P. Ihr Konto ist voll, Ihre anderen 87 Konten auch. Und all Ihre schwarzen Konten erst recht. Aber Ihre Seele ist einfach nur leer. Wenn Sie das kennen, fliegen auch Sie zum nächsten Treffen unserer Selbsthilfegruppe.
Anonyme Superreiche.
Immer montags treffen wir uns auf einer exklusiven Privatjacht in Monaco. Bei Blauflossen-Thunfisch in Safransoße geben wir uns gegenseitig Halt, Unterstützung und die neuesten Investment-Tipps.
Ich dachte immer, ich wäre allein. Aber jetzt weiß ich, andere haben noch mehr Kohle als ich. Also bin ich gar nicht so reich. Ich kann mit gutem Gewissen weiter Geld scheffeln.
Anonyme Superreiche. Jetzt beitreten. Mitgliedsbeitrag monatlich 10 Millionen Euro.
Dieser Podcast hat es ja bis hierher geschafft, ohne Erwähnung der Kriege auszukommen. Bis jetzt. Denn wir müssen noch kurz über den Schröder sprechen, den Putin als Vermittler ins Gespräch brachte im Mai. Gerhard Schröder, Altkanzler, vielleicht Putin-Versteher, vielleicht Flüsterer, jedenfalls irgendwas mit Putin. Gab großes No way, Schröder doch nicht, der beweint doch immer noch die Nord Stream Pipeline. Also er war für alle nicht geeignet, aber wenn man mal nachdenkt, wer es sein könnte, wer andere ins Koma verhandeln kann, wer das alles kennt, wer keinen Schlaf braucht, dann kenne ich nur eine, die nächstgelegene Wahl wäre.
Die nächstgelegene Wahl? Wollen Sie damit sagen, ich wäre als Vermittlerin nur die zweite Wahl?
Nein, nein, Sie könnten sicher ganz erstklassig.
Aber ich muss eben nicht alles, was ich könnte. Das war ja früher auch nicht so.
Aber wenn doch. Also Ihr Verhältnis zu Putin war zwar nie besonders herzlich, aber eben auch nicht wirklich feindlich.
Nun ja, wir stimmen in einigen Fragen durchaus überein. Ich vertraue ihm nicht und er vertraut mir nicht. Mhm. Außerdem habe ich wirklich keine Lust, mich mit ihm an einen Tisch von der Länge einer Bundeskegelbahn zu setzen, nur um mich von ihm vorführen zu lassen.
Aber reden ist doch immer besser als nicht reden. Das war doch für Sie auch immer so.
Aber worüber? Und in wessen Auftrag? Rede ich für Deutschland, für Europa, für den Westen oder für den guten Willen zum Frieden im Allgemeinen? Bin ich neutral? Nein, bin ich nicht. Putin führt Cyberkrieg, auch gegen uns. Damit wäre ich quasi gleichzeitig Vermittler und Kriegspartei. Das kann gar nicht gut gehen.
Okay, Frau Merkel. Und was ist mit Donald Trump?
Das ist eine überaus berechtigte Frage, die ich mir auch immer wieder stelle.
Gut, ich stelle die Frage anders. Wäre dieser verhaltensauffällige Möchtegernkönig wenigstens als Vermittler brauchbar?
Der kriegt ja noch nicht mal die Kriege beendet, die er selbst angefangen hat. Hm. Im Zweifelsfall würde er Putin wahrscheinlich die halbe Ukraine anbieten für einen Friedensnobelpreis.
Das klingt jetzt aber alles nicht sehr optimistisch.
Wenn ich Optimismus verbreiten wollte, würde ich behaupten, dass Merz und Klingbeil ihre Reformen schon hinkriegen. Aber ich fürchte, da ist ein baldiges, befriedigendes Ende des Ukraine-Krieges noch wahrscheinlicher.
Ja, Frau Merkel, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Offenheit.
Das ist ja das Schöne. Jetzt darf ich offen sagen, was ich denke. Und vermitteln, was ich möchte.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe der Intensivstation.
Nein.
Doch. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. Ne? Aber das gilt ja noch nicht für Sie, Herr Merz. Also, entspannt bleiben. An dieser Ausgabe waren beteiligt Torben Pölz, Richard Berkowski, Martin Zingsheim, Tobias Brodovi, Hartmut Grave, Antonia von Romatowski, Sabine Korbmann, Peter Stein, Uli Winters und Friedemann Weise. So, und nach dieser Ausgabe würde ich jetzt vorschlagen, dass
wir auch mal mit mentalen Aufräumarbeiten beginnen.
Ja, sieht das der aktuelle Bundeskanzler genauso?
Das ist eine Frage, die ich noch nicht abgeschlossen für mich beantwortet habe. Woran liegt das, dass es mir offensichtlich nicht gelingt, die Menschen im Lande hinreichend zu erreichen, auch zu überzeugen? Das ist eine Frage, die ich noch nicht abgeschlossen für mich beantwortet habe.
Gut, auf Antworten kann ich jetzt nicht warten. In der nächsten Ausgabe könnte es vielleicht soweit sein. Drücken wir die Daumen. Mein Name ist Stefan Fritsche. Bis Ende Juni lassen Sie es sich gut gehen, natürlich auf der breiten Seite des Lebens. Und falls es doch anders kommt, dann nochmal zur Erinnerung, SWS. Seht's wie Sarah.
Mein Leben geht weiter, Leute. Morgen, ich stehe auf, meine Familie liebt mich genauso wie gestern und wie morgen und wie heute. Ich hab euch lieb.